Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wenn wir diese Erde kaputt gemacht haben, gibt es dann womöglich irgendwo eine zweite? Das ist eine Frage, die möchte mein heutiger Gast so garantiert nicht beantwortet wissen. Aber sollte es irgendwo eine zweite oder eine Art Erde geben, dann gehört sie zu denjenigen, die am ehesten wissen, wo man da mal gucken muss. Denn Professor Heike Rauer ist Astrophysikerin, ehemalige Direktorin für Planetenforschung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin, Adlershof. Und vor allen Dingen die Frau, die zuständig ist, die Plato-Mission wissenschaftlich leitet. Die Plato-Mission startet im kommenden Jahr, ein spektakulärer Satellit, den die ESA ins All schicken wird, damit man so gut und so weit gucken kann wie nie zuvor. Wie in dieser Woche bekannt gegeben worden ist, Frau Professor Rauer, haben Sie einen Termin Ende April. Und zwar hier die Straße rauf. Wir sitzen mitten in Berlin. Sie gehen zur britischen Botschaft und werden dort ausgezeichnet mit dem Caroline-Herschel-Preis der Royal Astronomical Society und der Deutschen Astronomischen Gesellschaft. Die vergeben diesen Caroline-Herschel-Preis gemeinsam. Was ist der Dresscode, wenn man als Physikerin ausgezeichnet wird? Könnten Sie in einem sonnengelben Kleid hingehen?
Also ich habe noch keinen Dresscode bekommen von dieser Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob mir ein sonnengelbes Kleid steht. Ich denke, Physiker treten so auf wie andere Wissenschaftler auch.
Also nüchtern eher, so ein bisschen in der Reserve.
Ja, ich denke schon.
Jetzt habe ich muss ehrlicherweise zu meiner Schande gestehen, ich kannte Caroline Herschel nicht. Die lebte von, aber die Übereinstimmung mit Ihnen sind spektakulär. Sie lebte von 1750 bis 1848, hat teleskopische Beobachtungen unternommen und präzise Berechnungen zu Sternenhaufen angestellt. Wie kann das überhaupt sein, dass man im späten 18., frühen 19. Jahrhundert präzise Berechnungen angestellt hat? Müssen Sie da nicht heute drüber lachen, wenn Sie heute vor diesem ganzen...
Nein, überhaupt nicht. Also Caroline Herschel und ihr Bruder kamen aus Hannover und sind dann zusammen mit dem Königshof nach England gegangen und haben dort... ihr Bruder hat auch Teleskope gebaut. Die waren schon von ihrem Vater her, der war, heute würde man sagen, Amateurastronom, ja, so interessiert an Astronomie. Und dann sind die damit groß geworden. Und sie hat ihrem Bruder erst geholfen, oder die ganze Zeit geholfen bis zu seinem Tod. Aber sie hat eben dadurch auch selber gelernt, wie man beobachtet, wie man Positionen bestimmt. Und vor allen Dingen hat sie auch selbst Kometen entdeckt. Das finde ich besonders spannend, weil ich mit meiner Promotion auch an Kometen gearbeitet habe.
Ging es bei Ihrer Promotion nicht um den Schweif von Kometen?
Genau, bei mir ging es um den Schweif von Kometen. Also nicht Entdeckung, sondern zu verstehen, was diese Schweife beeinflusst, wenn ich es jetzt mal so sagen soll.
Sie müssen das immer so sagen, dass wir anderen Menschen das tatsächlich verstehen können. Und trotzdem, auch wenn man heute, wenn Sie heute Astrophysikerin sind, die Sachen versteht, die wir anderen nicht so einfach verstehen, hat das ja mal irgendwann begonnen. Und da kommt dann die Übereinstimmung mit Caroline Herschel. Sie haben es gerade gesagt, Ihr Bruder Wilhelm hat Sie mitgenommen, oder Sie gingen mit Ihrem Bruder mit ins Vereinigte Königreich. Heike Rauer, auch aus Hannover, genau wie Caroline Herschel, stand irgendwann als junges Mädchen vor dem Bücherregal des älteren Bruders. Und was haben Sie sich da angeguckt, was haben Sie gelesen, was hat Sie da fasziniert?
Ja, mich haben die Physikbücher interessiert. Da gab es Knauers Handbuch der Physik. Ist ein kleines Taschenbuch, kann man sich gar nicht vorstellen. Die ganze Physik zusammengefasst in so einem Taschenbuch ohne Gleichung. Ich glaube, E gleich im C-Quadrat von Einstein, die berühmte Gleichung, die war da drin, aber sonst nichts. Die haben in Worten, das erzählt er mit 14, ich fand das toll, ich habe das 2-3 Mal gelesen.
Und, aber warum, können Sie sich erklären, woher die Faszination kam?
An den Himmel schauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Blick an den Himmel, die Faszination der Sterne, natürlich auch, ich bin ja auch die Generation, die noch die Mondfahrt medial erlebt hat.
Ja, wie haben Sie die erlebt? Weil Sie waren da, glaube ich, 8, als Apollo gelandet ist auf dem Mond.
Ich erinnere mich noch, dass wir das im Fernsehen gesehen haben. Ich weiß nicht mehr, die Landung selber, glaube ich nicht, dass wir danach sich da nachts aufgelöst haben. So genau erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich halt sehe noch die Bilder von damals. Ich sehe, wie die Astronauten dort auf den Mond gegangen sind, auf den Mond gelaufen sind. Und und wenn man abends an den Himmel schaut, sieht man die Sterne. Ich hoffe, alle Hörer hier sehen sie auch noch und ihre Kinder und Enkelkinder. Im Moment haben wir das Risiko, dass wir zu viele kleine Satelliten hochschicken und so viel Weltraumschrott erzeugen, dass man vielleicht irgendwann mal nicht mehr rausgucken kann.
Aber wenn man ist das eine wahrscheinliche
Das ist ein mögliches Szenario, ja. Da müssen wir unbedingt etwas gegen tun. Da wird ja auch schon etwas jetzt unternommen. Es wird über Regularien nachgedacht. Und das ist absolut wichtig. Sonst kann man irgendwann nicht mehr rausschauen.
So, was sehen wir dann?
Einfach, als wenn Sie eine Wolkendecke haben, ne? Gestreutes Licht.
So viel Satellitenschrott könnte das sein?
Wenn Satelliten kollidieren und kleinere Teile erzeugen und die dann wieder kleinere Teile erzeugen, dann haben Sie am Ende etwas, was das Sonnenlicht, kein Teilchen, das Sonnenlicht streuen macht. Von dem Schrott, der natürlich als Projektil auch gefährlich ist für alles, was man rausschicken will, ganz eine große Gefahr ist. Also das ist eine echte Gefahr, der wir begegnen müssen und wo sich die Menschheit etwas überlegen muss mit dem einerseits dem Wunsch, dass wir natürlich Fortschritt haben, diese Megakonstellationen haben und all das, was damit an Nutzen für uns verbunden ist, aber das so begrenzen, dass es nicht zu einer Gefahr für uns wird. Ja,
das ist lesen Sie das Physikhandbuch als junge Frau und Sie lesen es dreimal, wie Sie gerade gesagt haben, und dann machen Sie Ihr Abitur in Hannover und dann reichen Sie eine Mappe bei einer Kunsthochschule ein. Warum? Also statt zu sagen, ja, ist doch klar, also ich habe doch dieses Handbuch schon dreimal gelesen, fasziniert mich dergestalt.
Weil ich mit Physik nichts mehr zu tun haben wollte an der Stelle. Na, es ist tatsächlich so, dass, und jetzt mögen mir bitte viele Schulen und Lehrer verzeihen, aber in der Schule Physikunterricht fand ich eher demotivierend, während die Faszination von Büchern, von der Raumfahrt, wie gesagt, Apollo, Science-Fiction-Romane, nicht? Das löst so ein Gefühl der Faszination und das und damit möchte ich mich beschäftigen aus. Und der Schulunterricht war doch sehr eher trocken, sodass ich eigentlich vorhatte, Kunst zu studieren. Ja, das habe ich mal erzählt, das hängt mir seitdem nach. Und dann habe ich eben doch angefangen, dann bin ich nicht genommen worden mit meiner Mappe, wie das eben manchmal so ist. Manche Rückschläge im Leben führen dann zu ganz anderen Richtungen, weil dann habe ich angefangen, Physik zu studieren, weil ich gedacht habe, was machst du jetzt? Nicht? Irgendwas musst du ja machen, musst du ja warten. Und dann habe ich mich erinnert, was hat dir denn immer Spaß gemacht? Was habe ich überlegt? Was möchtest du jetzt machen, was dir immer Spaß gemacht hat, was dich interessiert hat? Und dann habe ich mich an die Physik erinnert. Und nach einem Jahr war es dann zu spät, dann war ich dabei.
Da waren Sie verloren. Ja, aber jetzt würden einem ja auch tatsächlich immer sagen, ja gut, du interessierst dich für Raumfahrt, schön, und du möchtest dir gerne Sterne angucken und Sternbilder und was nicht alles, und du kannst dir die Planeten merken. Aber natürlich, Physik ist Mathematik. Physik heißt rechnen. Ich erinnere mich, ich weiß, dass es bei uns Dr. Wedde war, der vorne an die Tafel ging und fing dann an, Zahlen und Zahlen und Zahlen aufzuschreiben. Und ich muss zugeben, ich habe, wie das ein Freund sagte, losgelassen. Ich habe gedacht, das ist jetzt nicht mehr meine Veranstaltung hier. Irgendwann kommt ja wieder Deutschunterricht.
Ja, aber was mir der Grund, warum ich dabei geblieben bin, also einmal in der Mathematik und auch in der Physik, ist, dass Sie im Studium lernen, dass die Gleichung, die Sie in der Schule gesagt bekommen, das war mein großes Problem, dann kam Sie eine Gleichung, die soll jetzt beschreiben den Effekt oder das, was Sie da machen. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Warum steht da das proportional zum Abstand? Das kann man sich noch vorstellen, dass da eine Kraft ist. Und je weiter man weggeht, das wird das weniger. Okay, aber warum quadratisch? Warum nicht umgekehrt proportional? Warum nicht hoch 5? Das hat mich einfach nie, ich habe irgendwann warum. Und dann im Studium und im Mathematikstudium und im Physikstudium lernen Sie, dass die Beschreibung von allem, was um uns herum im Universum existiert, auf ganz einfachen Grundsätzen beruht. In der Physik die Erhaltungssätze, die Energie muss erhalten bleiben, die Masse muss erhalten bleiben. Und letztendlich leiten sich von wenigen Erhaltungssätzen leitet sich alles andere ab. Das ist so faszinierend und so grundsätzlich.
Aber wenn man das verstanden hat, kann man dann deswegen diese Gleichungen auch schon rechnen.
Ja, da lernen Sie dann in der Mathematik, wie das geht. Ja.
Heute auch noch? Oder kann ich nicht heute sagen, wieso, habe ich doch KI, mache ich das, gebe ich ein?
Wahrscheinlich können Sie das sagen, heute macht das die KI. Das Problem ist, wie stellen Sie fest, wenn die KI es falsch macht, wenn Sie es nicht selber wissen? Und ich glaube, das ist die große Zukunft, die wir mit der große Problem der Zukunft mit KI. KI hilft uns, aber man darf KI nicht so verstehen, dass wir Menschen dann nichts mehr lernen müssen. Denn auch KI macht Fehler, auch KI kann nicht perfekt sein, wird auch nie perfekt sein. Und ob die KI das macht, was wir von ihr wirklich wollen, ob sie vielleicht doch in eine falsche Richtung denkt oder etwas vorschlägt, das kann man ja nur beurteilen, wenn man es selber auch weiß. Man zumindest einschätzen kann und weiß, worum es geht, was passieren sollte, zumindest einen Plausibilitätscheck machen kann. Das heißt, letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass Menschen und auch junge Leute weiterhin die Grundlagen studieren, dass wir immer Leute haben, die selber wissen, wie es geht.
Junge Leute, sind mit alle natürlich damit gemeint. Wenn man jetzt zurückguckt in der Geschichte, welche Rolle haben Frauen in der Physik gespielt, dann kriegt man die richtig harten Horrorgeschichten präsentiert von absoluter Unterdrückung. Da gibt es dann auch keine zwei Meinungen mehr. Denken wir beispielsweise mal, also Marie Curie, Physiknobelpreis 1803, musste nach Frankreich gehen zum Studieren, weil es in Warschau, weil es in Polen verboten war, für Frauen zu studieren, vor allen Dingen auch Physik zu studieren. Lise Meitner, die durfte nicht ans Gymnasium, die hat sich im Selbststudium alles beigebracht, dass sie Abitur machen konnte. Dann hat sie selber sich auch Physik mehr oder weniger drauf geschafft. Und sie durfte, auch als sie an einem Forschungsinstitut war, das jahrelang nur durch den Hintereingang betreten und wurde 6 Jahre nicht bezahlt. Also das ist die, da reden wir über Sachen Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir reden nicht über düsterste Vorzeit, graues Mittelalter, sondern sie hat den Elektronenübergang entdeckt. Das muss ich Ihnen nicht erklären, weil Sie es wissen, alle anderen sollen es nachgucken. Das ist aber, das Bedeutsame daran ist, sie hat es entdeckt, bevor es der Mann entdeckt hat, nachdem es genannt worden ist. Ist Ihnen das alles präsent gewesen, dass man als Physikerin diese Frauen hat, die einem vorweggegangen sind?
Nein. Zum Glück nicht.
Weil?
Das hätte mich ja vielleicht demotiviert oder mir gezeigt, dass das nichts ist, was ich als Frau machen kann. Nein, das habe ich nicht gewusst in der Form damals. Und ich habe darüber auch nicht nachgedacht. Ich habe mir überlegt, was ist das, was du wirklich tun möchtest, und das habe ich gemacht. Und zum Glück ohne viel darüber nachzudenken, was es bedeutet. Weil wenn man manchmal zu viel nachdenkt, dann macht man es nicht mehr.
Und als Astrophysikerin haben Sie ja irgendwann auch also die Seite gewechselt, haben gelehrt, haben Studierende vor sich sitzen gehabt. Wen haben Sie da in Ihren Seminaren erwartet? Auch Enthusiasten wie Sie selbst? Oder?
Ja, das ist ja das. Also in meinem Beruf sind wir intrinsisch selbstmotivierte Kollegen. Ja, es ist, ich habe heute gerade in den Medien gehört, sehr viele Leute in Deutschland identifizieren sich nicht stark mit ihrer Arbeit. Das ist in meinem Berufsfeld halt sehr ganz, ganz anders. Sondern man muss ein Studium machen, was nicht leicht ist. Das ist schon so, das ist richtig.
Was ist Ihnen schwer gefallen daran, Frau Rauer?
Man muss einfach sehr viel Wissen lernen. Ja, das ist schon so. Ja. Und dann muss man durch, wenn man in der Wissenschaft bleiben will, dann muss man durch diese Zeit der Promotion, man hat die Zeit der Zeitverträge, die dann kommen. Man hat die Ausbildung abgeschlossen, fängt in der Firma mit einem unbefristeten Vertrag an, so ist es ja nicht. Und man muss die ganze Zeit durchhalten. Das macht man nur, wenn man wirklich, wirklich motiviert ist. Jeder, der da nicht brennt für die Sache, hört irgendwann zwischendrin auf. In gewisser Weise ist es auch ein guter Filter. Ob das der beste Filter ist, ganz sicher nicht für Frauen. Das wird ja auch viel diskutiert. Diese Unsicherheit im Beruf, die man hat, dass man immer nicht weiß, kriege ich wieder einen Anschlussvertrag, nicht? Komme ich mal an eine feste Stelle, trifft ja Frauen viel härter als Männer, weil bei Frauen diese Phase gerade die Familienplanungsphase ist. Von daher ist das wieder ein Nachteil für Frauen. Aber jeder, der da am Ende übrig bleibt, brennt für den Beruf.
Aber würden Sie dann am Ende immer entscheiden, ja Leute, wenn ihr hier Astrophysik machen wollt, ich brauche Enthusiasten, ich brauche intrinsisch motivierte Leute, ich brauche nicht Leute, die ganze Zeit Pause machen oder Kinder zur Welt bringen. Also haben Sie sich dann mehr gefreut?
Das Letzte würde ich jetzt schon bitte nicht
das, das ist die absichtliche polemische Zuspitzung. Aber haben Sie dann, wenn Sie da jetzt geguckt haben und die haben die jungen Leute vor sich gesehen, waren Sie dann eher froh, dass Sie wissen konnten, okay, die Männer bleiben dabei, weil die kriegen ja keine Kinder?
Inzwischen ist es ja so, dass wir auch viele Männer haben, die Elternzeit nehmen. Und ein Lessons learned, auch für mich und ich hoffe für alle meiner Generation ist, wenn da mal ein Meeting nicht nach 5 Uhr stattfindet oder um 4 Uhr Schluss ist, wenn jemand, Mann oder Frau, die Kinder aus dem Kindergarten abholen muss oder wenn mal jemand ein halbes Jahr oder ein Jahr raus ist, dann ist die Welt nicht zusammengebrochen. Wissen Sie, das fing irgendwann an und dann kamen die Ersten mit diesen Wünschen. Und dann habe ich auch gedacht, was passiert jetzt mit deren beruflicher Karriere? Kriegen die einen Karriereknick? Und wissen Sie was? Es geht.
Es funktioniert.
So.
Überraschenderweise.
Überraschenderweise. Es geht. Letztendlich ist es eine Umstellung, man stellt sich drauf ein und dann geht es. Und zum Glück ist das heute so. Und wie gesagt, auch ich sehe auch Männer, die Elternzeit nehmen. Und das funktioniert auch gut.
Kommen wir von den irdischen Kleinigkeiten auf wirklich das gesamte Weltall, für das Sie sich interessieren. 2010 gab es, glaube ich, den Antrag, die Plato-Mission zu starten. Da waren Sie schon dran beteiligt, Frau Rauer.
Ja, es gab zwei Anläufe. Es gab den einen 2010, damals noch unter französischer Leitung. Da war ich schon dabei. Da habe ich also wenn man eine Mission vorschlägt bei der ESA, dann sind die, gibt es zwei Kriterien. Das eine Kriterium ist, es muss technisch machbar sein. Also wenn jemand etwas vorschlägt, was wirklich absolut nicht geht, dann gibt es einen Filter, wo man die schon mal rausnimmt. Aber was dann überbleibt, das Kriterium, das Hauptkriterium ist die Wissenschaft. Es muss eine großartige wissenschaftliche Fragestellung sein, die auch über Jahrzehnte, denn es dauert mal 10, 20 Jahre, bis so eine Mission dann fliegt und fliegt sie ein paar Jahre. Also die so lange auch für die nächste und übernächste Generation spannend ist. So,
das heißt, es muss immer zwangsläufig eine große Frage sein. Es muss
eine große Frage sein, eine fundamentale Frage sein. Also die wissenschaftliche Fragestellung zu erarbeiten, ist am Anfang der Mission das Wichtigste. Und der damalige Leiter, Claude Catala aus Paris, ist immer noch ein stellarer Astrophysiker, interessiert sich also für Sterne. Und die Plato-Mission sollte eben für beides sein. Sie folgte ja nach der damaligen Mission Corot, einer kleinen Mission von Frankreich mit internationaler Beteiligung, wo wir hier in Berlin auch schon mitgemacht haben. Das war die erste mit diesen beiden Sterne und Planetensuchen zusammen in einer Mission. Und das sollte eben Plato auch werden. Er stand für die Sterne und er brauchte jemanden, dem die wissenschaftlichen Science Case, also die Fragestellung auf die Motivation schreibt für die Exoplaneten. Und das habe ich damals übernommen.
Sie sagen, das ist so für die Exoplaneten. Als Laie ist das einerseits faszinierend und annähernd unverständlich, weil man sagt, Mensch, ja hier Merkur, Venus, Mars und so, die anderen Planeten wie die Erde, dann haben wir unseren Stern, die Sonne, das ist alles einigermaßen so. Das ist ja alles schon weit genug weg. Also der Einzige, der bisher auf dem Mars war, ist Matt Damon in dem gleichnamigen Spielfilm. Aber sonst war noch keiner wirklich da. Und Sie... Wenn Sie Plato im kommenden Jahr aus Französisch-Guyana hochgeschossen haben, an Bord einer Ariane-Rakete, dann da müssen Sie erstmal eine Weile warten. Oder wie verstehe ich das, Frau? Sie müssen erstmal gucken, wo dass der Satellit positioniert ist.
Genau, also der Satellit startet im Januar, also im ersten Quartal nächsten Jahres haben wir unser Startfenster. Wir hoffen, im Januar starten zu können. Und dann fliegt der Satellit erstmal, macht sich dann auf den Weg in den sogenannten Lagrange-Punkt 2. Das heißt, wenn Sie die Sonne...
Sie haben zu Recht so skeptisch geguckt, ich hätte sie nicht lösen können.
Ja, ich
Lagrange-Punkt 2.
Genau. Das ist, wenn Sie die Sonne haben und die Erde und diese Linie verbinden hinter der Erde, also außerhalb der Erdbahn, hinter der Erde und positioniert sich dort. Dort ist auch das James-Webb-Teleskop, dort sind andere Teleskope schon stationiert in dieser Region. Das hat halt den Vorteil, wenn man dort ist, geht man mit der Erde um die Sonne. Man ist immer noch relativ nah an der Erde, aber man hat die Sonne halt hinter sich im Rücken. Nicht?
Warum ist das gut?
Das ist eine stabile Bahn und das Teleskop ist ein, in das Teleskop darf das Sonnenlicht nicht direkt reinschauen. Ja, das wäre viel zu hell. Im schlimmsten Fall gehen die fotoempfindlichen Detektoren kaputt und in jedem Fall hätte man Streulicht. Das heißt, man muss deswegen die Sonne immer im Rücken haben.
Und da ist ohnehin, habe ich gesehen, auf der Konstruktion ist so ein großes Sonnensegel, das ist ein Sonnenschild, der bewahrt die Objektive
genau,
vor der Sonne.
Der ist gepflastert mit Sonnenkollektoren, um Strom zu erzeugen und ist eben auch ein Schutz, um das Streulicht von der Sonne abzuhalten. Nicht? Dann hält man die Sonne immer im Rücken und kann nach draußen schauen ins Weltall, um dann von dort nach Planeten zu suchen. Genau.
Ja, nach Planeten zu suchen, aber wo könnte die zweite Erde da tatsächlich sein? Warum
wenn
ist das?
Wenn wir das wüssten.
Der Exoplanet ist ein Planet außerhalb unseres Universums.
Ein Exoplanet ist auch verkürzt, extrasolarer Planet. Wir sagen Exoplanet, weil es kürzer ist, aber extrasolar heißt eben außerhalb des Sonnensystems. Planeten, die um andere Sterne kreisen. Man hat den ersten Planeten um einen Stern, einen normalen Stern gefunden, Mitte der 90er Jahre. Das waren unsere Schweizer Kollegen, Michel Mayor, Didier Queloz. Die haben dann 2019 den Nobelpreis dafür bekommen.
Aber wie findet man einen Stern? Also es ist ja nicht so, dass ich kann den ja nicht fotografieren oder ich gucke durch mein Teleskop und dann denke ich, oh wow, den hat noch keiner gesehen. Oder ich gucke im Katalog nach, hat den schon einer jetzt, bumm, da ist er. Der Heike-Planet, also der Heike-Stern, das gibt's ja nicht.
Planet. Also die Sterne.
Planet, sorry, jetzt habe ich es
durcheinander gebracht. Dann erkläre ich kurz, was ist ein Planet und ein Stern? Was unterscheidet die eigentlich? Das merke ich auch immer wieder, das ist den Leuten gar nicht so klar. Ein Stern besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Ein Stern ist also ein großer Gasball, unsere Sonne, und erzeugt im Inneren Energie durch Kernfusion.
Was der Planet nicht
kann. Das ist das, was der Planet nicht kann. Ein Planet erzeugt selber keine Energien. Das heißt, ein Stern leuchtet aus sich selber heraus, so wie unsere Sonne und wie die Sterne, die wir am Himmel sehen. Und ein Planet leuchtet aber nicht aus sich selber heraus. Das heißt, wenn ich einen Planeten sehen will, dann sehe ich den nur, weil er angestrahlt wird von dem Stern. So wie unseren Mond sehen wir ja auch am Himmel.
Also der Mond kann nichts?
Der Mond sendet das Licht nicht aus, sondern wir sehen den Mond, weil der von der Sonne Licht kriegt und es wird reflektiert am Mond und dann wird er halt angestrahlt und dann sehen wir ihn. Und so ist das mit Planeten und Monden.
Also das heißt, da Sie außerhalb des Solarsystems gucken, gibt es da Planeten, die Sie noch nicht kennen? Die Sterne kennen Sie aber schon.
Genau, die Sterne kennen wir schon.
Aber warum? Weil sie leuchten.
Genau. Und das heißt, die Sterne können wir sehen. Und jetzt ist natürlich das, was man am liebsten hätte, wäre tatsächlich, ich habe den Stern und daneben sehe ich den Planeten.
Ja, das ist zum Beispiel meine Vorstellung.
Und genau. Und gibt es auch, es gibt im Internet, wenn man schaut, einen, wo man auch über einige Jahre ein Planetensystem mit 4 Planeten beobachtet hat. Die sieht man dann als kleine Lichtpunkte um den Stern kreisen. Das geht heute aber nur für Planeten, die sehr weit weg sind vom Stern. Das Problem ist, dass der Stern 1 Million Mal heller ist als der Planet. Als Beispiel, was wir immer bringen, ist, wenn Sie einen Leuchtturm haben, der sehr hell ist. Sie haben einen Leuchtturm am Horizont, also sehr weit weg. Und vor dem Leuchtturm wollen Sie ein Glühwürmchen sehen. Das Glühwürmchen sendet ja auch ein bisschen Licht aus, aber Sie sehen das Glühwürmchen nicht, weil das ist so lichtschwach, der Leuchtturm überstrahlt das einfach so. Und das heißt, Sie können eine lichtschwache Quelle nur sehen, wenn sie sehr weit weg ist. Das geht. Und so ist diese Aufnahme gemacht.
Aber jetzt schicken Sie ja Plato hoch. Plato kostet, diese ganze Mission kostet so viel, als würden Sie eine Elbphilharmonie ins All schießen. Und Sie haben 26 Objektive.
Genau, wir benutzen eine andere Methode, weil diese direkte Methode heute noch nicht dazu geeignet ist, Planeten zu finden, die unserem Sonnensystem ähnlich sind. Das ist eine Methode für die Zukunft, nächsten 20 Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren, ja, aber heute noch nicht. Und Plato benutzt eine andere Methode. Plato benutzt die sogenannte Transit-Methode. Das heißt, wenn Sie die Sonne sind, der Stern sind.
Ich danke Ihnen, Frau. Vielen Dank.
Und ein Planet umkreist Sie. Und er umkreist Sie gerade so, dass er um Sie herum zieht und zwischen uns hindurchzieht. Dieses den Durchziehen nennt man dann den Transit. Ja, der Planet würde vor Ihnen durchgehen. Und wenn er vor Ihnen steht und Sie senden Licht aus, dann bekommt er ein bisschen weniger Licht zu mir. Weil der Planet ja davor steht und das Licht abdunkelt.
Das ist das, was Plato sehen
kann. Das ist das, was wir messen können. Das heißt, wir schauen die Sterne an, wir messen die Helligkeit der Sterne kontinuierlich für 2 Jahre, vielleicht für 4 Jahre, vielleicht für 8 Jahre. Es kommt dann darauf an, wie wir das verlängern. Erstmal 2 Jahre und dann schauen wir, ob wir noch länger draufbleiben. Und suchen, ob nach diesen kleinen Absenkungen der Helligkeit, nach diesen kleinen Verdunkelungen, die von einem Planeten kommen, der vor dem Stern durchgezogen ist.
Und Ihre Hoffnung ist, dass diese kleine Verdunkelung könnte ein Planet sein, der erdähnlich ist.
Ja, danach suchen wir besonders. Deswegen muss man auch ins Weltall gehen damit, weil wenn Sie eine Erde um die Sonne entdecken wollen, wenn jemand von außen schaut mit der gleichen Methode, die Erde braucht ja 1 Jahr, um die Sonne zu kreisen. Das heißt, dieses Ereignis findet einmal im Jahr statt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen das vom Erdboden aus machen, Sie können nur nachts beobachten, das heißt, die Hälfte der Zeit ist hell, können Sie gar nicht messen. Jedes Mal, wenn das Ereignis am Tag passiert, verpassen Sie es, also wieder ein Jahr warten. Also vom Boden geht es nicht. Man muss ins Weltall gehen damit. Das kann man nur vom Weltall aus machen, weil man da kontinuierlich schauen kann. Und dann müssen wir halt warten. Sie haben gefragt, wie lange müssen wir warten? Der Satellit selber kommt in diesen Lagrange-Punkt ist dann da, wird angeschaltet, wird geschaut, ob alle Instrumente passieren. Und nach 3 Monaten ist er dann so weit, dass wir mit den Messungen anfangen können. Und dann ist es halt die Frage, ob wir Glück haben und gleich am Anfang einen Planeten sehen, der eine lange Umlaufbahn hat, oder ob wir ein Jahr warten müssen. Das müssen wir dann sehen.
Dann bin ich Ihr Doktorand und komme mit der Drake-Gleichung und sage, so, jetzt beobachten wir da oben ohnehin schon und höchstwahrscheinlich oder hoffentlich finden wir einen erdähnlichen Planeten, und die Drake-Gleichung ertüchtigt mich ja, ermöglicht ja, dass ich ausrechnen kann, wie wahrscheinlich es ist, dass da oben tatsächlich auch noch Leben ist. Also eher wahrscheinlich, Frau Astrophysikerin, als unwahrscheinlich, oder?
Also eine wirkliche, klare Antwort darauf kann Ihnen keiner geben.
Doch, und die Drake-Gleichung habe ich halt.
Ja, aber
die gibt es seit 1961, Frau Rauer. Genau. Da müsste man, also ich meine, nicht, dass ich Ihnen irgendwas erzählen könnte, was Sie nicht schon wüssten, aber die gibt es seit 1961.
Ja, aber in die, ob man die Drake-Gleichung gibt oder andere moderne Habitabilität, so Lebensindikatoren, da gehen ja Parameter ein. Einer der fundamentalsten Parameter ist, wie viele Planeten gibt es überhaupt, die Sterne wie die Sonne umkreisen. Warum Planeten, erdähnliche Planeten um die Sonne? Eins unserer großen Probleme ist, dass wir nur einen einzigen Planeten kennen, auf dem es Leben gibt. Und das ist die Erde. Und die umkreist einen Stern von einem bestimmten Typus. Das heißt, der ist so und so groß und so schwer, sendet so und so viel Energie aus. Und wir wissen, für diese Kombination, der Planet, der Größe, der Dichte, um diesen Stern, da gibt es Leben. Einmal. Das wissen wir. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es in unserem Sonnensystem woanders sich auch Leben gebildet hat. So, und jetzt, was wir nicht wissen, ist, wie viele Planeten um solche Sterne gibt es noch im Sonnensystem. Dann können Sie natürlich sagen, was ist, wenn der Planet ein bisschen größer ist, dann gibt es ja vielleicht auch noch Leben. Oder wenn er ein bisschen kleiner ist. Und dann wird es immer unsichtbar, unwegbarer. Und
was sind Zuckerwatteplaneten? Weil da stelle ich mir Leben schön drauf vor. Das nennen Sie, glaube ich, so, oder? Zuckerwatteplaneten mit.
Zuckerwatteplaneten, nein, das wäre jetzt kein Begriff, aber ist nett.
Also ich hab gehört, dass man das unterscheidet, wenn man über die Dichte, weil Sie müssen sich ja Gedanken über die Dichte machen, das, was Sie gerade erwähnt haben. Also wie kann ich feststellen, ob es da Wasser gibt, beispielsweise? Also gibt es Wasser?
Ja, genau.
Wie sind die Sauerstoff, die Stickstoffverhältnisse, genau, die hier Leben ermöglicht haben? Und da hieß es, dass manche Planeten einfach zu leicht sind, also Zuckerwatteplaneten sind.
Ja, also was eine der spannendsten Ergebnisse der Exoplanetenforschung der letzten Jahrzehnte ist, dass es Planetentypen gibt, die es bei uns in unserem Sonnensystem gar nicht gibt. Bei uns im Sonnensystem gibt es Gesteinsplaneten, ne? Merkur, Venus, Erde, Mars, die sind klein, kompakt, Gestein. Wenn Sie eine Atmosphäre haben, ist die relativ wenig, also vom Radius ist eine dünne Atmosphäre. Auch die Erde hat, die Höhe der Atmosphäre ist ja klein. Dann gibt es die Gasplaneten, Gas- und Eisplaneten, groß, Gas, keine feste Oberfläche. So zwei Kategorien im Großen. Und dann hat man festgestellt, Moment mal, da gibt es noch Planeten dazwischen. Das ist nicht, das zerfällt nicht in zwei Lager, sondern es gibt etwas dazwischen. Die sind größer als die Erde und kleiner als Uranus und Neptun. Und die machen uns das Leben so schwer, weil wenn sich ein Planet bildet, ein Gesteinsplanet, wenn der sehr schwer wird, dann fängt er an, den Wasserstoff um sich herum einzusammeln und eine Wasserstoffatmosphäre zu bilden. Und dann hängt es davon ab, wie viel Masse hat mein Protoplanet? Wie viel Wasserstoff ist da? Was gast der aus dem Inneren aus, wenn sich dann die Oberfläche verfestigt? Und dann wird es kompliziert. Und diese Tatsache, dass es eben nicht einfach so, bis in die 90er Jahre, 2000er Jahre hat man halt gedacht, das Leben ist einfach. Man hat gedacht, wenn ich einen kleinen Planeten finde und er hat den richtigen Abstand, ist der eine zweite Erde und ist der habitabel. Und heute hat man gemerkt, nee, da gibt es alle möglichen Kombinationen. So einfach ist es nicht. Das heißt, es gibt jetzt sehr, sehr viele Doktoranden und Studenten, die sich damit beschäftigen, wie funktioniert eigentlich so ein Klimasystem eines Planeten? Ja? Welche Atmosphäre kann der haben? Wie wirkt das zusammen mit dem Vulkanismus? Wie wirkt das zusammen mit Treibhauseffekten? Was passiert, wenn der Stern aktiv ist, also solche energiereichen Events ausschüttet? Wir haben jetzt gerade wieder Polarlichter. Das verkraftet die Erde gut, das ist für uns nicht gefährlich, aber wenn ein Planet sehr, sehr nah an seinem Stern ist und der ist noch aktiver, dann kann das auch Einfluss haben. Und die Studenten beschäftigen sich heute nicht mehr, es geht nicht mehr einfach ums Planeten finden, es geht darum, diese physikalischen Zusammenhänge zu verstehen. Und damit lernen wir auch wieder ganz viel über die Erde und über unser Sonnensystem. Denn je mehr wir darüber lernen, desto mehr verstehen wir auch, warum unser Planet so ist, wie er ist.
Sie haben jetzt so viele Jahre damit verbracht, deswegen bleibt mir nur, Frau Professor Hauer, Ihnen ganz viel Glück zu wünschen für die Plato-Mission, dass mit der Rakete alles klappt und dass Sie dann auch die Bilder sehen, die Sie sich wünschen zu sehen in nicht ganz so ferner Zukunft. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Dankeschön, Frau Hauer.
Ich bedanke mich auch. Danke.